Okay. So in etwa, also das, die in der Mitte, das Gebäude. So in etwa könnte vielleicht dieser erste Tempel Israels ausgesehen haben. Das ist jetzt eigentlich das Bild des zweiten Tempels, so ähnlich bei zweiten und dritten Tempel, so ähnlich bei Jesu, zu Jesu Zeiten, aber dieses Innengebäude, das in etwa, soweit wir das wissen und uns heute nach überlegen können, könnte das ausgesehen haben. Für Israel und damalige Zeiten schon ein großartiges Gebäude, vor allen Dingen, wenn man auch noch bedenkt, welche Materialien sie laut des biblischen Berichtes auch dafür benutzt haben. Wer hat ihn gebaut? Den ersten. Ihr seid alle fertig, vorsichtig, genau, ja. Genau. Also nicht David, sondern Salomo, genau. David hatte die Idee oder von Gott so die Idee her, so einen Tempel zu bauen als zentrales Heiligtum. Wir müssen uns vorstellen, bis dahin gab es ja quasi diesen 12-Stämme-Bund. Das war noch kein einheitliches Staatsgebilde. Erst David hat begonnen, diese 12 Stämme ein bisschen zu sammeln, zu organisieren und ihnen ein Zentrum zu geben. Und dieses Zentrum wurde dann im Laufe der Zeit Jerusalem. Und in Jerusalem sollte dann dieses zentrale Heiligtum entstehen. Die Bundeslade gab es bisher und das Zelt der Begegnung, so heißt es eigentlich im Alten Testament. Also das Zelt aus der Wüste, in dem die Bundeslade stand, die stand zu dem Zeitpunkt irgendwo anders, ich weiß es gerade nicht wo. Und ja, David wollte gerne bauen, er konnte nicht, auch Gott hat ihm das verweigert. Erst Salomo konnte diesen Tempel dann errichten. Und im zweiten Chronikbuch unter anderem steht dann das, was wir eben von Frigga schon so andeutungsweise gehört haben, dass der Tempel fertig wurde und jetzt findet die große Einweihungsfeier statt. Und davon berichtet uns das zweite Chronikbuch. Das ist jetzt ein etwas längerer Text. Ich habe gedacht, vielleicht kürze ich ihn, aber dann habe ich mich doch dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, es lohnt sich einfach doch mal hinzuhören für das, was die Bibel selber so ausführlich davon berichtet, um so ein bisschen Eindruck gewinnen zu können, was dieser Tempel und diese Einweihungsfeier für die Menschen bedeutet. Danach ließ Salomo die führenden Männer Israels sowie die Oberhäupter aller Stämme und Sippen nach Jerusalem kommen. Der Tempel ist jetzt fertig. So, nicht? Und sie sollten die Bundeslade des Herrn von der Davidstadt, dem Teil Jerusalems, der auf dem Berg Zion liegt, in den Tempel bringen. Auch alle anderen Männer aus dem Volk versammelten sich deshalb im 7. Monat zum Laubhüttenfest bei König Salomo in Jerusalem. Als alle führenden Männer versammelt waren, hoben die Leviten, das sind also die Tempeldiener, die Bundeslade auf ihre Schultern und trugen sie hinauf zum Tempel. Gemeinsam mit den Priestern, die ebenfalls zum Stamm Levi gehörten, brachten sie auch das Zelt der Begegnung mit all seinen geweihten Gegenständen dorthin. Und König Salomo und die ganze Gemeinschaft der Israeliten, die sich bei ihm eingefunden hatte, opferten vor der Lade so viele Schafe, Ziegen und Rinder, dass man sie nicht mehr zählen konnte. Dann brachten die Priester die Bundeslade an den vorgesehenen Platz im hinteren Raum des Tempels, dem Allerheiligsten. Sie stellten sie unter die Flügel der beiden großen Cherubengel in diesem Nachbau der Bundeslade, die eben etwa auch so ausgesehen haben könnte, sind oben diese beiden Engel zu sehen, die da oben drauf sind. Also sie stellten sie unter die Flügel der beiden großen Cherubengel. Die Cherubengel breiteten ihre Flügel über der Lade aus und beschirmten die Lade samt ihren Tragestangen. Die Tragestangen waren so lang, dass man ihre Enden nur sehen konnte, wenn man direkt vor dem Allerheiligsten stand. Vom Rest des Heiligtums aus sah man sie nicht. Noch heute befindet sich, also noch heute, das ist der Kommentar der damaligen Schreiber, noch heute befindet sich der Rest, befindet sich die Bundeslade an diesem Ort. In der Bundeslade waren nur die beiden Steintafeln, die Mose am Berg Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit Israel nach ihrem Auszug aus Ägypten einen Bund schloss. Also quasi die Vertragsdokumente, die Bundesdokumente, die sind hier in der Lade verwahrt. Keine Geheimnisse. Ihr kennt das vielleicht so in der Mythologie, da ist immer von dem großen Schatz die Rede und von dem heiligen Gral und sonst irgend sowas. Und da jagen dann immer alle hinterher. Wie heißt nochmal der? Bitte? Indiana Jones, genau. Da kann man dann 5 Filme von machen, der dem heiligen Gral hinterherjagt. Das ist auch spannend. Und solche mythologischen und sonstigen Geschichten hat es durch viele Zeiten gegeben. Eigentlich ist das sehr simpel. Da ist so eine goldene Lade mit dem Bundeslade drin. Mit den Tafeln drin. Schließlich kamen die Priester, die die Bundeslade ins Allerheiligste gebracht hatten, wieder aus dem Tempel heraus. Alle Priester, die nach Jerusalem gekommen waren, hatten sich für das Fest gereinigt, auch wenn ihre Abteilung an diesem Tag keinen Dienst hatte. Die levitischen Sänger waren vollständig angetreten. Asaf, Heman und Jedutun und alle ihre Söhne und Verwandten standen an der Ostseite des Altars. Sie hielten Zimbeln, Harfen und Zittern und trugen Gewänder aus feinen weißen Leinen. Neben ihnen hatten sich 120 Priester aufgestellt, die auf Trompeten spielten. Gemeinsam begannen die Trompeter und Sänger den Herrn zu loben und zu preisen. Es klang wie aus einem Mund. Begleitet von den Trompeten, den Zimbeln und allen anderen Instrumenten sangen sie das Lied »Der Herr ist gut und seine Liebe währt ewig«. In diesem Moment wurde der Tempel des Herrn von einer Wolke erfüllt. Die Priester konnten wegen der Wolke ihren Dienst im Tempel nicht fortsetzen, denn die herrliche Gegenwart des Herrn durchflutete das ganze Heiligtum. Ein langer Abschnitt aus diesem 5. Kapitel des 2. Chronikbuches. Ein Buch, das wir selten aufschlagen. Ich sag's mal so, als neutraler Leser oder so, es ist auch eher manchmal ein bisschen langweilig. Da gibt's 1000 Listen von irgendwas, was Tempel angeht und Priester und Leviten und so, das ist, bitte? Bauantrag, genau, ja, genau, so ähnlich, genau. Und wir lesen das und denken, ja, okay. Also wir greifen eher nach anderen Sachen, wo wir eher den Eindruck haben, dass sie uns näher kommen, persönlicher berühren und so. Und mit Tempel und Priestern haben wir es ja auch nicht so. Und doch gibt's zwischendrin, finde ich, immer mal wieder so kleine Highlights. Eins davon finden wir hier. Weil hier zum einen ja rein äußerlich erstmal beschrieben wird, wie diese Einweihungsfeier stattfindet. Wir haben jetzt auch nur einen kleinen Teil davon gelesen. Und weil dahinter, finde ich, doch sich etwas verbirgt, was auch in uns etwas wachrufen kann. Ich wechsle jetzt mal das Bild oder die Vorstellung, sehr krass jetzt vielleicht, werdet ihr denken. Aber ich weiß nicht, wer von euch Fußballfan ist. Du bist die Einzige? Dunderwetter, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wann warst du das? Da hinten, einige outen sich vorsichtig. Als richtiger Christ kann man kein Fußballfan sein, oder doch? Wann warst du das letzte? Warst du im Stadion? Letzte Woche. Bei? Ja, okay. Das ist so. Ja, ist genau, aber wenn wer HSV-Fan ist und so, das ist ja, tut mir leid, aber genau, ja, das ist, ja, das, ja. Gut, wie ist das im Stadion? Warum? Und wenn dann noch eine Mannschaft gewinnt, wenn man so unterwegs ist und die ganze Dynamik mitkriegt, und wenn es dann auch noch um was geht für den HSV, geht es tatsächlich um den Halt, ob sie in der ersten Liga bleiben. Und das war jetzt safe, okay, gut. Und dann ist danach die große Feier dann noch und so. Aber wenn es um was geht und dann sind die Fans da hier und dann vielleicht die gegnerischen Fans dann irgendwo anders im Stadion, dann wird man so mit hineingenommen, oder? Hineingesogen fast. Und dann fängt man vielleicht auch die Gesänge mit an zu singen, wo man sonst bei normalem Verstand sagen würde, na ja, und fängt an zu klatschen und zu jubeln, aufzuspringen und sonst was. Und andere Dinge. Also das hat schon was für die, die so sich in solche eine große Gruppe hineinfügen können. So mitgenommen werden, hinein dazugehören zu können. Ein Teil von etwas Großem zu sein. Im Fußballstadion heute kann man sowas erleben. Gibt auch andere Gelegenheiten, wo es sowas gibt. Mal ein negatives Beispiel, bei dem ich mich immer wundere, aber vielleicht hat es genau damit zu tun. Ich sehe manchmal so alte Filme noch oder Dokumentationen über das, was so im Dritten Reich war. Und wenn dann die großen Aufmärsche waren, auf dem Nürnberger Feld da und da Hunderttausende stehen und gemeinsam die Arme hochrecken, gemeinsam brüllen und Heil Hitler oder sonst irgendwas. Das ist, verzeiht mir den Vergleich, vielleicht ähnlich wie im Fußballstadion. Das Ziel ist ein anderes, aber Menschen werden mitgenommen, gehören hinein, sind ein Teil von etwas Großem und bringen das auf ihre Art und Weise auch zum Ausdruck. Und wenn man da mittendrin ist, kann man sich manchmal dieser Atmosphäre und diesem Sog und diesem Geist nicht entziehen und will es auch gar nicht. Also verzeiht mir die beiden Vergleiche, vor allen Dingen den Nazi-Vergleich, aber da sieht man das heute noch in den Bildern. Und wenn man so alte Dokumentationen sieht und man fragt sich, was ist denn das eigentlich? Und Menschen sind einfach da im Stadion, auf dem Feld, an der Straße, also wenn da die Größen vorbeiziehen am Stadion, auf den Straßen und gehören dazu. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir alle in gewisser Art und Weise für uns selber suchen und brauchen. Nur die allerwenigsten von uns sind so veranlagt, dass sie sagen, der Rest interessiert mich nicht. Was andere Menschen denken und tun, ist mir völlig wurscht. Wir alle oder die meisten von uns haben diese Sehnsucht, dazu zu gehören. Und zwar nicht nur zu irgendwas Einfachem, sondern zu etwas Großem. Ein Teil davon zu sein. Und wenn es dann nicht nur über den Verstand geht, sondern auch über Herz und Seele und mich in der Tiefe ergreift, über das hinaus, was mein Verstand mir sagt, dann ist das für viele von uns zutiefst befriedigend. Wir sind dabei. Wir gehören dazu. Ich gehöre dazu. Ich darf Teil von etwas sein, was mich selbst überdauert, was über mich selbst hinausgeht, was mir etwas von einer Größe verschafft, die ich in mir selber gar nicht habe. Als vielleicht eher nüchtere Menschen sagen wir manchmal, oh, das ist ja ein bisschen blöd. Aber wenn man mittendrin steckt, dann packt einen das. Das ist zum Beispiel auch bei der Musik so. In einem Konzert sein, und sich von den Klängen der Atmosphäre so durchströmen zu lassen. Wer ein musikalischer Mensch ist, der weiß das. Das kann einen zutiefst ergreifen, fast umhauen. Und da ist es völlig egal, ob das irgendwelche wilde Rockmusik ist oder Beethoven und Bach. Die Musikart ist völlig egal. Wenn es mich packt, bin ich davon ganz ergriffen. Ich glaube, wir alle suchen nach so etwas Großen, Überwältigendem. Und hier in unserem Bibelwort wird genau davon erzählt. Der Tempel, die Bundeslade, diese ganze große Aufmachung, die vielen Priester, die unglaublich vielen Opfer, diese ganze Atmosphäre. Und dann merken die Menschen, das sind nicht nur wir. Der letzte Vers unseres Bibelabschnittes hieß, dann kam Gottes Herrlichkeit und erfüllte diesen ganzen Raum, dieses ganze Geschehen. Und sie konnten gar nicht richtig weiter feiern, weil diese Herrlichkeit sich so auf diesen Tempel und dieses ganze Geschehen legte, dass sie davon ganz und gar umhüllt wurden. Von Gottes Herrlichkeit erfüllt werden. Von Gottes Gegenwart so durchweht werden, so berührt und ergriffen werden. Ich würde mir das gerne wünschen. Nun bin ich ein relativ nüchterner Mensch und manche von euch denken, ach, der könnte ruhig mal ein bisschen mehr zeigen. Das gelingt mir nicht, aber dieser tiefe Wunsch, so ganz außer sich zu sein und von etwas anderem erfüllt zu werden, so dass es durch einen durchstrahlt, also von Gott erfüllt zu werden und durchstrahlt zu werden, den kenne ich schon. Und ich glaube, viele von uns auch. Wir suchen nach solcher Herrlichkeit. Zum Beispiel in der Schöpfung, da können ganz viele Menschen von ergriffen werden. Vielleicht ging es euch gestern oder in den letzten Tagen so. Da ist man so draußen oder abends, habe ich gedacht, Mensch, dieser Himmel und dieses Licht und irgendwie so, manchmal ist man so völlig geflasht davon, ergriffen davon und hat so eine kleine Ahnung von etwas viel Größerem. Und wird davon vielleicht hoffentlich nicht nur erdrückt, sondern hat so das Gefühl, da bin ich mittendrin, da gehöre ich dazu. Wir suchen zum Beispiel, oder Menschen suchen nach solcher Herrlichkeit dort. Und dort ist ja auch etwas von ihr zu finden, denn sie ist ja Teil von Gottes großer Schöpfung. Losgelöst vom Gott verblasst die Schöpfung oder die Herrlichkeit der Schöpfung aber bald. Wir suchen nach Herrlichkeit in Menschen, die wunderschön sind oder begabt. Oder Großartiges leisten. Ja, auch in Menschen ist Herrliches zu finden. Wie könnte es auch anders sein, denn sie sind ja Geschöpfe Gottes. Losgelöst von Gott verblasst die Herrlichkeit. Und wie leicht werden wir dann von Menschen enttäuscht. Wir suchen nach Herrlichkeit in der Kultur. Auch dort ist etwas von ihr zu finden, denn Gott hat uns Menschen ja Erfindergeist, Fantasie und Ideen gegeben. Was gibt es nicht für großartige Bauwerke? Welche fantastischen Gemälde wurden nicht gemalt und Bücher geschrieben? Aber auch hier, losgelöst von Gott, kann die Herrlichkeit der Kultur zwanghaft werden und schräg und ungut. Den Dingen und Inhalten fehlt die Kraft, um dauerhaft zu erfüllen und glücklich zu machen. Wo ist diese Herrlichkeit zu finden? Im Letzten nur bei Gott selbst. Und davon haben wir eben in diesem ersten Kantate-Gottesdienst gehört. Den Text haben wir eben gelesen. Ein Gebäude wie den Tempel damals gibt es heute nicht mehr. Und wir müssen ja auch sagen, Wir als christliche Gemeinde sind nicht an solch einen Ort gebunden. Natürlich haben Kirchenbauten oder ähnliche Bauten auch ihre besonderen Ausstrahlung. Natürlich vermitteln Orte, an denen Menschen vielleicht über Jahrhunderte hinweg sich versammelt haben und gebetet, gesungen haben, Gott erlebt haben, auch eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Kraft. Das stimmt alles. Aber im Letzten sind wir nicht an solche Orte gebunden, um Gott zu begegnen. Paulus sagt von denen, die an Jesus Christus glauben und mit ihm verbunden sind, ihr seid der Tempel Gottes. Und der Geist wohnt in euch. Und er betont, wir alle zusammen sind dann der Tempel des lebendigen Gottes. Machen wir uns das bewusst. Also nicht der Ort, nicht die Art der Feier, nicht Kerzen und Licht oder sonst irgendwas, Fenster oder räumliche Gestaltung spiegeln im Letzten etwas von der Herrlichkeit Gottes wider, sondern wir. In der Gemeinde zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Und dazu noch ein paar Hinweise und Ermutigungen. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar als erstes und entscheidendes, wenn Gott im Zentrum ist. So hier wie beim Tempelbau und der Einweihung. Da sind die vielen Opfer, da ist das großartige Gebäude, da sind die Priester, da ist die Liturgie, die gefeiert wird. Aber so richtig funkt's erst, als Gott selbst mitten hineinkommt in diese ganze Veranstaltung, in diesen Bau. Er ist fertig. Und jeder damals konnte dieses prächtige Bauwerk bestaunen und war wahrscheinlich wirklich geflasht von diesem Glanz. Säulen, Gold, gewaltige Türen mit Kupfer, also blinkendem Kupfer belegt. Der Tempel ist nach vielen Jahren erbaut und fertig. Aber das Entscheidende eben fehlt noch. Es ist niemand da. Gott ist noch nicht eingezogen. Das soll jetzt geschehen. Und eben in einer feierlichen Prozession wird die goldene Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes durch die Davidsstadt auf den Tempelberg getragen und dann eben, so wie wir es gehört haben, in den allerheiligsten Bereich des Tempels gebracht. Jetzt war Gott da. Wir singen, Gott ist gegenwärtig. Die Bundeslade, Zeichen der Gegenwart Gottes. Durch ihre Darstellung wurde den Menschen damals verbildlicht, was Gott seinem Volk zu sagen hatte. Zwei große Engelsgestalten waren dabei, die sie mit gewaltigen Flügeln bedeckten. Die Engel stehen für Gottes Herrlichkeit im Himmel, für seine Verborgenheit und für seine Wesensart. Wer Gott ist und wie er ist, das muss aber verkündigt werden. Und so sind in der Bundeslade die steinerne Tafel mit den Geboten. Was Gott will, muss gesagt werden. Und auf der Bundeslade war eine goldene Tafel, der Sühnedeckel oder Gnadenthron genannt. Am großen Versöhnungstag, dem ein der entscheidenden Feste im Ablauf des Israeljahres, am großen Versöhnungstag goss der Priester zur Sühne das Blut der geopferten Tiere auf diesen Gnadenthron. Und Paulus nimmt das auf und sagt dann in seinen Briefen, nicht durch das Blut von Tieren, sondern durch das Blut seines einzigen Sohnes, der am Kreuz für unsere Sünden starb, bekommen wir Vergebung der Sünden. Paulus zitiert diese Sitte, da diesen Gebrauch, Blut drauf zu spritzen und sagt, das ist Jesus. Der Gnadenthron wird durch das Blut Jesu Christi erfüllt. Dass Gott vergibt, das wird verkündigt. Und wenn die Gemeinde Gott in der Gestalt von Jesus Christus im Zentrum hat, erscheint die Herrlichkeit Gottes. Wenn Jesus Christus in der christlichen Gemeinde keinen Platz mehr hat, wenn im Zentrum andere Dinge stehen, dann ist jeder Gottesdienst menschliches Machwerk. Da kann man Nettes erzählen, aber für Geist und Wirken, für Leben in Ewigkeit und für Gottes Herrlichkeit ist kein Platz da. Dann fehlt die Gotteserkenntnis. Dann geht die Orientierung für das Leben verloren. Die Kraft der Vergebung wird nicht mehr erkannt und das, an was man sich halten kann, wird nicht mehr sichtbar. Gottes Herrlichkeit kommt nicht mehr zum Tragen, wird nicht mehr erkennbar, hörbar, erlebbar. Nur wo Gott selbst in Jesus Christus in der Mitte steht, in Gemeinde, entfaltet sich Gottes Herrlichkeit. Wir feiern gleich das Abendmahl und heute habe ich es ganz bewusst hier so in die Mitte gestellt oder so, gucken da alle drauf. Das ist natürlich jetzt im Vergleich zu der Megaparty damals im Tempel sehr nüchtern. Zwei Kerzen, noch nicht mal eine Blume haben wir jetzt da stehen, die steht jetzt hier oben, sehr nüchtern. So sind wir, so machen wir das. Zugleich hat diese Art von Herrlichkeit natürlich immer auch damit zu tun, dass Gott seine Herrlichkeit in Jesus Christus neu definiert hat, neu gezeigt hat. Diese Herrlichkeit wird sichtbar durch Tod und Sterben, durch Sterben und Tod hindurch. Das symbolisiert und zeigt uns das Abendmahl ja auch. Nun können wir sagen, ach, es wäre schön, wenn wir mehr Feier hätten. Mehr Fest. Ja, könnten wir gut vertragen. Aber vergessen wir nicht den nicht, dass wir das falsch verstehen, dass wir äußeren Glanz mit Gottes Herrlichkeit verwechseln. Ja, Gottes Herrlichkeit zeigt sich manchmal in großartigen Dingen. Aber es ist nicht das Einzige. Gottes Herrlichkeit zeigt sich für uns in Jesus Christus eben auch durch Sterben und Tod hindurch. Und wenn wir ja gleich Brot und Wein bzw. Saft miteinander teilen, dann teilen wir es mit diesem großartigen Gott bzw. er teilt es mit uns. Gottes Herrlichkeit, da wo Jesus oder wo Gott im Zentrum ist. Gottes Herrlichkeit, wenn Gemeinde sich versammelt. Hier wird ja erzählt in unserem Text aus dem Chronikbuch, dass das ganze Volk bzw. die Vertreter des Volkes sich zum Gottesdienst im Tempel versammeln. Alle waren da. Keiner wollte fehlen. Alle wollten sehen, wie das ist, wenn der Herr in seinen Tempel einzieht. Alle wollten Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde erleben. Und so soll das bis heute sein. Gottes Herrlichkeit wird erfahrbar, wenn die Gemeinde sich versammelt. Nicht, dass wir das auch an dieser Stelle nicht verwechseln. Gottes Herrlichkeit wird nicht unter uns erfahren, weil wir so herrliche Leute sind. Mit denen wir uns so herrlich verstehen, weil so herrliche Gottesdienste gefeiert werden. Sondern weil Gott selbst gegenwärtig ist. Paulus beschreibt das in Christus einmal so: Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Christus in mir und durch mich lebt, dann ist da ein Stück Herrlichkeit. Stellt euch das einfach mal so vor. Ihr geht gleich nach Hause und in euren Alltag und nächste Woche in all das Normale. Und dann stellt euch mal vor, wie das auf so alten mittelalterlichen Gemälden immer ist. Wenn da die Heiligen sind, was zeichnet die aus?
Heiligenschein.
Wo ist deiner? Stellt euch das mal vor. Nicht so richtig sichtbar wie auf den Gemälden, aber wir alle sind umgeben von solch einem Schein. Also wir sehen den jetzt nicht so. Das ist ja immer auch nur ein Bild. Oder die Maler haben versucht, etwas ja sichtbar zu machen, was man so nicht sehen kann. Aber wir als von Jesus Ergriffene, als Menschen, die zu ihm gehören, geht von uns so ein Glanz aus, ein Schein. Wir sind eingehüllt in Gottes Herrlichkeit. Und mit diesem Bewusstsein geht in euren Alltag, in eure Begegnungen, in eure Arbeitsstätte, dahin, wo ihr Menschen begegnet. Von mir geht das aus. Nochmal, nicht weil ich so herrlich bin, nicht weil ich so hübsch oder sonst was bin, sondern weil Gott mich in dieser Art und Weise umgibt und mir etwas umlegt, auflegt, in mich hineinlegt, was etwas ausstrahlt von seiner Herrlichkeit. Wir bilden davon ein kleines Stück ab. Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Und das dritte, Gottes Herrlichkeit ist da, wo Gott gelobt wird. Der Gottesdienst beginnt hier, ein gewaltiger Tempelchor tritt auf, hunderte von Sängern und sie halten Instrumente in ihren Händen. Zupfinstrumente wie Harfen, Psalter und Rhythmusinstrumente wie Zimbeln. Und dann ist Matthias dabei mit seiner Posaune und Trompete und andere. Alle Sänger und Bläser in lange weiße Gewänder gekleidet. Und dann öffnen sich die Türen des Tempels und feierlich schreiten die Priester heraus, die am Gottesdienst beteiligt waren. Lobgesänge zur Ehre Gottes erklingen. Der Chor ist zu hören und einzelne Sänger treten auf, die Trompeten spielen laut und vernehmbar. Die Gemeinde stimmt ein, Gott ist gütig und seine Barmherzigkeit, so übersetzt es Luther, währt ewig. Seine Liebe haben wir eben in der anderen Übersetzung gelesen. Gott ist gütig und seine Barmherzigkeit, seine Liebe währt ewig. Das ist das Erste und Zentrale, was sie singen, was sie verkündigen. Gott ist gütig und seine Liebe, seine Barmherzigkeit währt ewig. Unser Gott, du bist gut. Alles, was du tust, kommt aus deinem Herzen voller Liebe. Unser Gott, du bist barmherzig. Du wendest dich uns zu und begegnest uns. Du nimmst uns an und vergibst uns unsere Schuld. Du beschenkst uns mit deinen Gaben. Für immer und für alle Zeit bist und bleibst du treu und barmherzig. Wo die Gemeinde Gott lobt, da zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Psalm 22, du bist heilig, du thronst über den Lobgesängen Israels. Wo wir Gott loben, singen, ziehen wir ihn in den Mittelpunkt. Und das, was uns zur Verfügung steht, unterstützt uns dabei. Musik, Melodien, Instrumente, das, was uns ergreift. Wir schauen auf ihn und sehen auf sein Wesen. Und wir erkennen, wer er ist und was er tut. Jemand hat jetzt gerade so gesagt, dass er sich freut, dass wir gerade jetzt so in den letzten Gottesdiensten so tolle Lieder singen. Das ist ja ein Ausdruck davon, dass man da ergriffen wird und etwas von Gottes Nähe erlebt und spürt und mit hineingenommen wird. Wir erkennen, wie er ist und was er tut. Er wird groß und alles andere wird klein. Gottes Herrlichkeit zeigt sich unter uns. Darum, neben der Predigt, neben dem Hören auf das, was Gott sagt, spielt der Lobpreis und das Hinschauen auf das, wer Gott ist, eine ganz entscheidende Rolle. Und daraus wachsen das Lob, die Dankbarkeit und die Freude des Glaubens. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. Das erkennen auch andere, dann, dass Gott unter uns wohnt. Gottes Herrlichkeit, wenn Gott im Zentrum ist, wenn die Gemeinde sich versammelt, wenn Gott gelobt wird. Amen.